Habt ihr das gerade gemerkt? Diese paar Sekunden, in denen nichts passiert, keine Musik, keine Bewegung, kein Ton, nur Stille. Bei manchen von uns regt sich da schon so ein inneres Gefühl. Geht es jetzt mal los? Und genau darum soll es heute gehen, um Ruhe. Ferien. Seit dieser Woche sind Sommerferien hier in Hamburg und in Schleswig-Holstein und vielleicht stehen bei dir die Koffer schon gepackt im Flur. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich einfach auf ein herrlich leeres Hamburg freuen. Vielleicht schaust du auch online zu, liegst gerade auf dem Liegestuhl mit dem Laptop vor dir, auf dem Balkon oder dem Smartphone in der Hand. Laptop ist zu Hause geblieben. Ferien. Eigentlich müsste das die entspannteste Zeit im ganzen Jahr sein. Und trotzdem möchte ich euch mal eine Frage stellen, die harmlos klingt, aber es gar nicht ist. Wann bist du zum letzten Mal wirklich zur Ruhe gekommen? Ich meine nicht, wann hattest du zuletzt Zeit, sondern dieser Zustand, wo nichts mehr an dir zerrt, also kein offener Tab im Kopf, keine Unruhe, wenn es still wird. Und da merken wir, also Ruhe finden und frei haben sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Laut Bitkom sind rund 2/3 der Beschäftigten auch im Urlaub dienstlich erreichbar. Der Strandkorb ist gebucht und der Kopf sitzt immer noch im Büro. Und das ist auch nicht nur ein Erwachsenenproblem, so als Teenager, also wie lange haltet ihr das aus, mal im Bus zu sitzen, bevor die Hand zum Handy greift und die Ablenkung da ist? Ich habe euch eine Folie mitgebracht, schaut euch mal das hier an. Das ist der TK-Stress-Report 2025, also relativ frisch. Und ihr seht die Kurve der Menschen, die sagen, ich bin häufig oder manchmal gestresst, geht nach oben. Und ein Detail aus dieser Studie hat mich besonders getroffen, denn der Stressfaktor Nummer eins ist gar nicht der Chef oder die Kinder oder der Haushalt, sondern der Stressfaktor Nummer eins ist der innere Antreiber. Und den inneren Antreiber, den kann man nicht einfach so abschalten, das geht nicht. Auch nicht auf Mallorca. Und jetzt kann man natürlich fragen, war das nicht schon immer so? Sind wir Menschen nicht einfach so? Nein. Unsere Großeltern, die hatten kein leichteres Leben, aber sie hatten mehr Unterbrechungen im Leben. Also der Brief brauchte Tage, bis er ankam und die Antwort auch, eine E-Mail ist sofort beim Empfänger. Und selbst das Fernsehen machte damals Pause. Das sieht man heutzutage nur noch auf dem Kinderkanal, wo dann Bernd das Brot irgendwie durchs Bild fliegt. Im Gegensatz zu früher hat das Hamsterrad rund um die Uhr geöffnet. Und wie tief das bei uns sitzt, das zeigt so ein Experiment von der Universität aus Virginia. Da mussten sich Menschen für 15 Minuten alleine mit ihren Gedanken in einen Raum setzen. Und das Einzige, was sie hatten, war ein Knopf in dem Raum. Und wenn sie diesen Knopf drückten, bekamen sie einen Stromschlag. Und 2/3 der Männer haben lieber diesen Knopf gedrückt, nicht nur einmal, als die Stille auszuhalten. Also lieber Schmerz als Stille. Blaise Pascal, dieser berühmte Philosoph, hätte das nicht verwundert. Er hat schon vor 350 Jahren folgenden Satz geschrieben: Das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Gut, vielleicht hat er damit etwas anderes gemeint, aber es passt so gut zu unserem Thema. So in der Stille werden Fragen laut, die wir sonst so einfach und so gut übertönen können. Und wenn das hier stimmt, dann reicht unser Problem tiefer, als jeder Urlaub reichen könnte. Dann kann man auf dem Liegestuhl sitzen in der Sonne und innerlich rotiert man weiter. Dann ist Ruhe kein Zustand, den man buchen kann, dann ist Ruhe eine Kunst. Und diese Kunst kann man lernen. Deswegen starten wir heute mit unserer neuen Predigtserie, die Kunst zur Ruhe zu kommen. Und ich freue mich sehr darauf, weil es so gut passt und so gut zu dem gehört, was wir alle eigentlich suchen. Wir fangen heute an mit einem Lied, das ist 3000 Jahre alt und das gehört wahrscheinlich zu den, zu den, zu einem der bekanntesten Texte der Weltliteratur. Das wurde gesprochen an Gräbern, das wurde geflüstert an Krankenhausbetten, das wurde auswendig gesprochen in den Schützengräben. Geschrieben hat es einer, dessen Leben alles andere als ruhig war, David. Und Davids bekanntestes Lied, das den Psalm 23, wird Steffi uns jetzt vorlesen.
Psalm 23 mit Überschrift Der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Danke, Steffi. Wie geht's dir mit diesem Psalm? Was hast du vielleicht schon mal mit diesem Psalm erlebt und was bedeutet dir dieser Text aus der Bibel?
Ja, also gerade dieser Psalm hat mich eigentlich von meinen Kindheitstagen an begleitet. Und wenn ich jetzt erst auf das Thema der Ruhe nochmal kommen darf, also es gibt ja eine äußere Ruhe und eine innere Ruhe, die manchmal schon mittelbar miteinander zu tun haben. Und ich wurde vor einigen Jahren zu der äußeren Ruhe plötzlich gezwungen, weil ich wir hatten einen Autounfall, bei dem ich verletzt wurde. Ich hatte eine Wirbelfraktur und eine Brustbeinfraktur und das geschah in der Corona-Zeit und das heißt, du liegst da und keiner darf dich besuchen, du bekommst keine privaten Sachen gebracht, du liegst einfach irgendwie mit deiner Krankenhauszahnbürste einfach ohne irgendwas da. Und das hat der Heilige Geist genutzt, um mich an Verse zu erinnern, die ich einfach im Kopf hatte. Und Gott spricht durch sein Wort und so eben auch durch bestimmte Bibelverse. Und dieser Psalm hat mir eine extreme tragfähige Ruhe gegeben.
Mhm. Ja.
Also es ist alles gut geworden und liegt da jetzt auch lange zurück. Und ich möchte einfach ihm allein die Ehre dafür geben.
Ja, vielen Dank, Steffi. Dankeschön. Ja, Steffi, was du erlebt hast, ist eigentlich unlogisch. Du liegst fest, hast du ja gesagt, hast allen Grund zur Unruhe und findest Ruhe. Nicht, weil die Umstände gerade ruhig sind, sondern mitten in ihnen. Und vielleicht meldet sich bei manchen von uns so ein innerer Gedanke, der lautet, der Psalm klingt ja sehr schön und so sehr beruhigend. Aber lehnt sich die Bibel da nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster raus? Also wenn hier steht, mir wird nichts mangeln, in einer Welt wie dieser, also jetzt mal ehrlich, schaut euch mal die letzten Wochen an, Venezuela, das schwere Erdbeben, das da Ende Juni stattgefunden hat, Erdbeben, ganze Stadtviertel in Schutt gelegt, tausende Tote, Tausende haben ihr Zuhause verloren, viele sind noch vermisst. Und dann geht es weiter, wenn wir die Nachrichten anschalten. Kriege, die wir schon gewohnt sind, politische Umbrüche, Korruption, die auffliegt, nicht nur in einem Fußballturnier. Und immer wieder Dinge, die ans Licht kommen über Machtmissbrauch und so Dinge, die hätten wir uns gar nicht vorstellen können, wenn sie nicht ans Licht gekommen wären. Und in so einer Welt zu sagen, mir wird nichts mangeln, das klingt fast wie ein Hohn, oder? Das Erstaunliche an diesem Psalm, für mich ist es das Erstaunlichste überhaupt an diesem Psalm, ist, dass jemand diesen Psalm geschrieben hat, der davon wusste, der besser davon wusste als wir. So dieser Satz, mir wird nichts mangeln, dieser ganze Psalm stammt nicht von einem, dem das Leben irgendwie leicht gefallen ist oder der immer auf Wolke 7 schwebte. Es ist die Zeile eines Mannes, der ist geflohen jahrelang, der wurde betrogen, der hat sogar ein Kind verloren. Und er selbst wurde zum Täter an einer Stelle. Und derselbe David, der hat auch ganz andere Psalmen geschrieben, die klingen ganz anders. Psalm 13 zum Beispiel, da sagt er, Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Es ist derselbe Mann, der das hier schreibt. Also Psalm 23 ist kein Psalm für Menschen, deren Leben immer nur leicht fällt und immer nur rund läuft. Es ist das Zeugnis eines Mannes, der durch das tiefe Tal gegangen ist und am Ende trotzdem sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Also es ist kein frommes Wattebäuschen, das ist Realismus. Also lasst uns mal sehen, was können wir aus diesem Psalm lernen, damit wir Ruhe finden, damit wir diese Kunst erlernen, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht für heute. Der erste hat ganz viel mit Sicherheit zu tun, der zweite mit Wiederherstellung und der dritte mit dem Zuhause, das wir wahrscheinlich alle suchen. Lasst uns mal beginnen mit dem Ort, an dem auch Davids Leben beginnt, auf dem Feld. David war Hirte, bevor er König wurde und zwar nicht auf den Deichen Wedels, wo Hans Werner, wo du dich so gerne hinsetzt, sondern David war Hirte im judäischen Bergland. Also sieht ganz anders aus als die Lüneburger Heide, ne? Steine, Staub, braune Hänge. Und wenn David grüne Auen sagt, dann meint er nicht so eine saftige Almwiese, sondern grün gibt es da nur in Flecken, und das Schaf findet diese Flecken nicht von allein. Also das heißt, dass das Schaf diese grünen Auen findet, das ist kein Zustand der Landschaft, sondern es ist die Leistung des Hirten, dass der Hirte das Schaf dahin führt. Und noch ein kleiner Fakt dazu, vielleicht wisst ihr es auch schon, ein Schaf legt sich erst hin, also kommt erst zur Ruhe, wenn es keinen Hunger hat, wenn kein Streit in der Herde ist und wenn es auch keine Angst hat. Wusstet ihr vielleicht auch schon. Und es kommt noch hinzu, die eigentliche Bedeutung hiervon, von diesem, er weidet mich auf einer grünen Wiese, ist eigentlich, er lässt mich lagern. Also er lässt mich lagern auf grünen Auen. Gar nicht unbedingt, ich ruhe mich aus. Also das heißt, Ruhe ist kein Entschluss, den ich mir jetzt vornehme, jetzt bin ich mal ruhig, sondern es ist das Ergebnis von Sicherheit. Das Ergebnis von Sicherheit. Und denkt nochmal dran, wer das schreibt. Wer das hier schreibt. Das ist David, der hat jahrelang kein eigenes Bett gehabt. Ne? Ich habe in den letzten Wochen die Geschichte von David komplett durchgelesen in der Bibel. Ich habe gerade so einen Bibelleseplan, wo ich einmal von vorne bis hinten durchlese. Und David war dran. Es ist interessant. Es ging lange, lange so, dass sein eigener König ihn durchs ganze Land verfolgt hat. Und Israel ist ja nicht groß. Also David war genau in dieser Situation, er war ein Beutetier. So Schafe sind Beutetiere, die werden gejagt. David war dieses Schaf, der gejagt wurde. Und er wurde sogar von der Stadt Keila, die er einst gerettet hatte, wurde er verraten. Da hätten viele von uns schon gesagt, oh, jetzt habe ich aber allen Mut verloren. Er hat nachts wach gelegen, weil seine Verfolger ganz nah dran waren. Und wenn irgendjemand wusste, was es bedeutet, sich nicht hinlegen zu können, dann David. Und trotzdem schreibt er, ich habe endlich einen sicheren Ort gefunden, einen sicheren Ort, sondern er schreibt, er lässt mich lagern. Also das heißt, die Sicherheit, von der David hier schreibt, liegt nicht an den Umständen, sondern es liegt an Gott. Es liegt an diesem guten Hirten. Das ist interessant. Der Psalm sagt nicht, dass die ganzen Wölfe verschwinden, dass die Gefahren weg sind. Schaut mal in die Mitte, Vers 4, da sagt, vorher hat David gesagt, er weidet mich, Er führet mich, er erquickt mich. Also immer distanziert in der dritten Person. Und plötzlich, mitten im tiefen Tal, im dunklen Tal, sagt er, aber du bist bei mir. Plötzlich wird aus diesem fernen Gott ein naher Gott. In all dieser Unsicherheit, in all dieser Unruhe, auch in deiner Situation, Steffi, manchmal erlebt man gerade da die Ruhe, weil Gott bei uns ist. Also Ruhe entsteht nicht dadurch, dass das Tal verschwindet. Ruhe entsteht dadurch, dass jemand mit mir gemeinsam durch das Tal geht und nicht weggeht, der mich hält, der mich führt. Und dieser gute Wegbegleiter, dieser gute Gott, der führt mich ans frische Wasser. Das wusstet ihr vielleicht auch schon. Schafe haben normalerweise Angst vor fließendem Wasser. Wisst ihr warum? Warum die Angst haben vor fließendem Wasser, wenn das so richtig so ein Strom ist, der ne, irgendwie so ein paar Kilometer weiter ist, der Wasserfall, und das Wasser ist schon schneller geworden. Schafe haben Angst davor, weil wenn sie in eine falsche Situation geraten, dann kann ihr Fell sich vollsaugen mit Wasser, kann sie herunterzerren und sie geraten in eine lebensgefährliche Situation. Also was tut der Hirte? Der Hirte nimmt große Steine und baut damit so einen kleinen Wassertümpel, wo das Wasser nicht fließt, wo kein reißender Strom ist, sondern wo die Schafe hingehen können und in Ruhe trinken können, ohne hineingezogen zu werden. Und ich glaube, hier liegt unser eigentliches Problem. Wir trinken jeden Tag aus reißenden Strömen. Nachrichten, Meldungen, Krisen, das Erdbeben von gestern, die Empörung von heute. Alles Dinge, die uns eigentlich nur informieren sollen, weil sie saugen sich voll, sie werden schwer und ziehen uns runter. Ich glaube, wir brauchen kein anderes Leben. Wir brauchen wirklich jemanden, der Steine in diesen fließenden Bach hineinlegt. Ich glaube, dass die Unruhe in uns, das ist so ein Alarmsignal in uns von Menschen, die sich nicht sicher fühlen in einer Welt, die tatsächlich gefährlich ist. Die Frage ist nur, ob wir alleine sind in dieser Welt. Also die entscheidende Frage ist hier nicht, wie entspanne ich mich, sondern die Frage lautet, wer geht mit mir? Von wem lasse ich mich führen? Bei wem komme ich zur Ruhe? Wie können wir mit Hilfe dieses guten Hirtens unseren Strom stauen? Ich habe euch 3 Vorschläge mitgebracht, wie ihr das konkret umsetzen könnt. Es werden noch mehr Vorschläge kommen. Ein Vorschlag ist, ein freier Tag der Woche, den wir uns nicht vollballern mit Nachrichten und mit Terminen, sondern wo wir wirklich mal etwas mehr Zeit haben für Gott. Wo wir sagen, Gott, dieser Tag gehört dir. 2. Vorschlag, uns jeden Tag eine bestimmte Zeit zu nehmen, die nur für Gott vorgesehen ist. Eine bestimmte Zeit, wo wir das Handy dann auch einfach mal in einen anderen Raum legen, wo wir es nicht sehen, wo wir nur mit Gott sind, beten, Bibel lesen, Ruhe. Oder auch ein anderer Vorschlag, ich habe das Anfang der Woche gemacht, ein Fastentag in der Woche oder im Monat oder im Jahresquartal, ein Fastenmonat, wo du diesen reißenden Strom einfach mal ausschaltest und wo du sagst, das, womit ich sonst so meine Zeit verbringe, der Krimi, den ich gerade lese, die Serie, die ich gerade durchsuchte, diese Zeit, die ich sonst dafür nutze, selbst das Abendessen, das Mittagessen, diese Zeit nutze ich, um geistliche Speise zu mir zu nehmen, um mit Gott zu sein, um diese Ruhe mit Gott zu genießen. Ich komme zum 2. Punkt. Ruhe und Wiederherstellung. Also Sicherheit ist das eine, aber die Frage ist jetzt, was ist mit Menschen, die nicht nur Angst haben, sondern die das Gefühl haben, ey, ich bin schon gefallen. Ich liege schon am Boden. Ich glaube, genau darüber spricht Vers 3. Da lesen wir, er erquicket meine Seele. Im Hebräischen steht da, Nafshi Yesho Beb. Und das heißt eigentlich, er bringt meine Seele zurück. Er bringt meine Seele zurück. So, dasselbe hebräische Wort wird auch für Heimkehr benutzt, ne? Nach Hause kommen. Und es gibt tatsächlich Situationen im Leben eines Schafes, da kann es sich selbst nicht mehr helfen. Schafe sind wirklich witzige Tiere. Wenn da irgendwie so eine Bodendelle ist oder sowas, dann kann es passieren, dass das Schaf hinfällt, gerade wenn das Fell lang ist, auf dem Boden liegt und zappelt und aus eigener Kraft nicht mehr hochkommt. Das ist auch lebensgefährlich, weil dann können sich so Gase im Bauch bilden und dann kann das Tier daran ersticken. Also verrückt, oder? Und das Schaf ist ja auch selbst schuld daran, hätte ja besser aufpassen können. Ne, es hat einen Fehler gemacht, es war unachtsam. Und David kennt solche Situationen aus dem eigenen Leben. Ne, einmal hat er einen Mann in den Tod geschickt, nur um an dem seine Frau ranzukommen. Er fand die Frau sehr gut aussehen und hat gedacht, das wäre doch eine für mich. Und hat seine Frau in den Tod geschickt. Verrückt. Und das steht in der Bibel. Also ich habe ja eben darüber geredet, dass in unseren Nachrichten Dinge ans Licht kommen, die hätten wir uns nicht vorstellen können. Ne? Denkt an Jeffrey Epstein. David wäre auf jeden Fall auch in unseren Schlagzeilen gelandet. Stellt euch mal vor, Friedrich Merz macht sowas. David kannte das Böse nicht nur als etwas, was in dieser Welt geschieht, sondern David wusste das. Er war selbst Täter. Er hat selbst dafür gesorgt, dass Böses in diese Welt hineinkommt. Und wie fühlt er sich? Er fühlt sich danach wie zappelnd auf dem Rücken. Er kam nicht mehr selbst auf die Beine. Was er getan hat, diese Last, die zog ihn runter. Ich weiß nicht, wie man mit sowas klarkommt, mit so einer falschen Entscheidung, die ich getroffen habe. Wie soll ich damit weiterleben? Und wie gesagt, eigentlich lautet dieser Vers 3, er bringt meine Seele zurück. David weiß genau, wovon er redet. Die Bibel spricht immer wieder solche Situationen an, die geht ganz schonungslos damit. Die spricht es an, die Bibel tut nicht so, als ob wir Menschen in Ordnung wären, als ob wir irgendwie gut wären, sondern die spricht das Böse und das, was Menschen tun, wozu sie in der Lage sind, spricht sie offen an. Sie weiß um das Böse im frommen König und auch in mir und auch in dir. Und trotzdem gibt es dieses Versprechen, dass der gute Hirte kommt und dass er uns wieder auf die Beine hilft. Trotzdem. So, das ist kein Hirte, der nur die Anständigen annimmt und führt. Und wie weit dieser gute Hirte geht, das lesen wir auch in der Bibel. 1000 Jahre später steht ein Mann in Israel und er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das tut er auch am Kreuz. Also der gute Hirte wird selbst zum Lamm. So, er kämpft am Kreuz mit dem, was wir Menschen nicht besiegen können. Das Böse, die Gottesferne. Und er gewinnt. Und kennt ihr dieses befreiende Gefühl? So vor dem Urlaub, die letzte E-Mail ist abgeschickt, Rechner zugeklappt. Oder Steuererklärung abgegeben. Oh Mensch, da muss ich meine ganzen viel mehr Angaben angeben als sonst. Und abgeschickt, angekommen, oh, fertig. Oder die Klausur abgegeben, wochenlang gelernt und ah, jetzt ist sie raus und mit einem guten Gefühl. Und dann dieser lange Ausatmer, fertig. Und Jesus hängt am Kreuz und er hat diesen Ausatmer über die letzte große Rechnung, die beglichen ist. Fertig, es ist vollbracht. Also, ich hatte ja eben auch über diesen Stressfaktor Nummer 1 geredet, dieser innere Antreiber. Der innere Antreiber in uns sagt immer, nein, es ist noch nicht fertig. Manchmal fragt man Leute, na, alles gut? Und sie sagen, nein, es ist nie alles gut. Es ist nie ganz fertig. Und wenn wir eine Leistung verbracht haben, dann wartet schon die nächste auf uns. Die Bibel dreht dieses Programm um. Jesus hat alles erledigt und aus dieser Ruhe heraus dürfen wir jetzt in die Tat schreiten? Dürfen wir leben? Und ich glaube, Gott hatte dieses Programm für uns Menschen schon von Anfang an vorgesehen. Gott hat die Welt geschaffen in 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er von all seiner Arbeit. Der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen, laut diesem Schöpfungsbericht. Und der erste volle Tag von Adam war ein Ruhetag. Also aus dieser Ruhe heraus durfte Adam ans Werk gehen. Und ich glaube, deswegen sagt die Bibel uns auch im Neuen Testament, es ist vollbracht und jetzt lebe aus dieser Ruhe heraus. Das kann unser Programm, das Gott für uns vorgesehen hatte, als seine Geschöpfe wieder herstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt so eine Zusage vom Kopf ins Herz, also auch in unsere Gefühle rein, denn das ist ja oftmals das Problematische. Ich glaube nicht, indem wir es einmal gehört haben. David hat auch viele andere Psalmen geschrieben und er sagt zum Beispiel in Psalm 1, glücklich ist der Mensch, der sinnt über Gottes Wort Tag und Nacht. Der sinnt darüber, der meditiert darüber. Dieses Sinnen, dieses Wort für Sinnen, das meint eigentlich so ein halblautes Murmeln, so ein Durchkauen. Ja, wisst ihr, was Schafe tun? Schafe tun sowas Ähnliches wie Kühe. Das sind Wiederkäuer. Ja, die kauen ein paar Mal darauf rum, bis sie es dann vollständig verdaut haben. Und die Psychologie, die moderne Psychologie kennt das kranke Gegenstück. Das ist die sogenannte Rumination. Rumination und Rumination, Ruminare, heißt auf Lateinisch Wiederkäuen. Aber damit ist in der Psychologie was ganz anderes gemeint. Damit ist dieses Grübeln gemeint, das immer wieder sich um dieselben Sorgen kreist und letztendlich in die Erschöpfung führt. Biblische Meditation ist die gesunde Umkehrung. Du kaust nicht deine Sorgen immer wieder, sondern die Zusagen Gottes, bis sie ins Herz reinrutschen. Steffi, du hast das zum Beispiel gemacht. Im Krankenhaus, Psalm 23, gebetet, Vers für Vers. Und das schlage ich euch auch vor. Den Konfertins habe ich das vorgeschlagen für die Sommerferien, den Psalm 23 auswendig zu lernen. Dann habt ihr einen Ruheort dabei, egal wo ihr seid, egal beim Flugausfall, im Krankenhausbett, ihr habt diesen Ruheort dabei. Und macht das, damit diese Ruhe nicht nur im Kopf bleibt, sondern ins Herz rutscht, biblische Meditation. Ich komme zum dritten Punkt. Ruhe braucht ein Zuhause. So der Hirte holt die Seele zurück, aber die Frage ist, wohin holt er sie zurück? Natürlich nach Hause, habt ihr jetzt schon erfahren. Augustinus hat die Antwort vor 1600 Jahren sehr schön in einem Satz zusammengefasst. Da schreibt er nämlich, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir können noch so lange suchen, aber bei Gott finden wir zu dieser Ruhe. Also das heißt, unsere Rastlosigkeit ist kein Organisationsproblem. Ich muss mein Leben irgendwie anders strukturieren, sondern unsere Ruhelosigkeit ist eigentlich Heimweh. Wir haben Heimweh. Und Heimweh kann man am besten behandeln mit Heimkehr. David wusste das. Nee, er wusste, was es heißt, kein Zuhause zu haben. Nicht nur am Anfang seines Lebens, sondern auch am Ende. Sein eigener Sohn Absalom führt eine Revolte an gegen David und David wird aus Jerusalem rausgeschmissen und hat wieder keinen Ort, wo er sicher schlafen kann. Und trotzdem endet dieser Psalm mit Ruhe und mit diesem Satz hier. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also David spricht hier nicht von dem Tempel in Jerusalem, der war zu seiner Zeit auch noch gar nicht gebaut, sondern den hat erst sein Sohn gebaut. Gut, vielleicht hat, ja, egal. Das Zuhause war kein Ort, sondern das Zuhause war Gott selbst. Und vielleicht spürst du das auch, für diese Sehnsucht. Dass selbst da, wo du zu Hause bist, ne, sei es Menschen, sei es ein Ort, sei es der Garten, in deinem Leben, dass da irgendwie etwas offen bleibt, dass so kein Ort und kein Mensch diese Lücke, diese Sehnsucht so vollständig erfüllen kann, irgendwas bleibt offen. Und ich glaube, diese Sehnsucht in uns, die ist nicht irgendein genetischer Defekt, sondern sie ist ein Kompass. Sie will uns auf das Ziel hindeuten. Sie zeigt nach Hause. Und Gott sieht diese Sehnsucht in uns und deshalb hat er Folgendes versprochen. In dem letzten Buch der Bibel, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Das Lamm ist der Hirte, der für dich gestorben ist, der wird dich führen. Und Paulus setzt sogar noch einen drauf. Paulus sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, also ihr seid nicht nur Schafe, sondern den Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, aber Vater. Zieht mal den Vergleich ein. Ein Schaf wird versorgt vom Hirten, ein Kind wird geliebt vom Vater. Ein Schaf gehört zur Herde, ein Kind gehört an den Tisch. Ein Schaf kennt die Stimme des Vaters, ein Kind darf Papa sagen. Und das ist deine Position, also nicht Haustier Gottes, sondern Kind des geliebten Vaters. Und deshalb endet dieser Psalm auch nicht im Stall, sondern im Haus. Zu Hause schlafen Kinder ja am besten ein, mag man denken. Unsere nicht, sind sehr lange wach. Ich bin der Meinung, Kinder schlafen auch sehr gut auf langen Autofahrten ein, oder? Auf sehr langen Autofahrten. Viele Kinder. Auf dem Rücksitz, auf der Autobahn bei Tempo 130. Warum können Sie das? Warum können Sie auf langen Autofahrten, auf der Autobahn, wo man eigentlich sehr aufmerksam sein müsste, einschlafen? Weil vorne jemand sitzt, der weiß, wo es hingeht und der Sie liebt. Also kein Kind bleibt wach, um die Route zu überwachen. Das machen die nicht. Die fragen manchmal, wie lange noch? Aber sie fragen es vom Rücksitz aus und nicht vom Fahrersitz. Und zum Glück. Und ich glaube, genau das ist die Ruhe, von der dieser Psalm spricht. So nicht die Welt ist still geworden, sondern vorne sitzt einer, der den Weg kennt. Er kennt den Weg auch durch das finstere Tal hindurch. Er hört nicht auf zu schlafen. Er hört nicht auf, Entschuldigung, zu fahren. Ja, er hört nicht auf zu fahren, auch wenn wir einschlafen. Und das ist so die letzte Übung, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Sag jeden Morgen, bevor der Tag beginnt, diesen einen Satz: Der Herr ist mein Hirte, nicht ich. Und dann mach es ganz konkret. Dann gib Gott am Anfang des Tages diese Dinge einfach ab, vom Rücksitz aus. Ne, die Bewerbung, das Arztergebnis, den Streit oder die Kinder. Probiert das mal aus. Die Band kann schon mal nach vorne kommen und ich komme zum Schluss. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder du schaust online zu vom Balkon des Ferienhauses aus und du fühlst dich ausgelaugt. Ausgelaugt von den letzten Wochen oder Monaten. Es war so viel zu tun. Und du denkst dir jetzt am Ende meiner Predigt, ey, ich muss mich doch sehr wohl um mein Leben kümmern. Und mir fehlt sehr wohl manches. Mir fehlt Gesundheit. Mir fehlt vielleicht ein Mensch an meiner Seite. Mir fehlt Sicherheit. Und das mag auch alles stimmen, aber denk daran, David wusste das auch alles. Er hat gehungert, er war jahrelang auf der Flucht, er hat ein Kind verloren und trotzdem schreibt ausgerechnet er, mir wird nichts mangeln. Also er sagt hiermit nicht, ich bekomme alles, was ich mir wünsche und ich verliere nichts von dem, was ich liebe, aber er meint, mir wird nichts fehlen für den Weg, den ich gehe. So ein Schaf hat keine Vorratskammer, aber er hat einen Hirten, der es führt. Ich glaube, Gottvertrauen nimmt uns diese zermürbende Last, dass am Ende alles von uns abhängt. Wir dürfen Gottes Liebe annehmen, wir dürfen Gottes Führung annehmen und eines Tages wird aus einem, wie lange noch, ein Ankommen im Hause des Herrn immer da. Amen.